Stellt euch vor, ihr atmet ein. Nichts ahnend wie jeden Tag. Doch was, wenn ich euch sage, dass mit jedem Atemzug nicht nur saubere Luft, sondern auch unsichtbare Schadstoffe in euren Körper gelangen, die eure Gesundheit negativ beeinflussen können? Bevor ihr nun in Panik verfallt und versucht, die Luft anzuhalten, was gesundheitlich natürlich auch keine gute Idee wäre, begeben wir uns zusammen auf eine Entdeckungsreise. Wir wollen herausfinden, ob Umwelteinflüsse wie Luftverschmutzung uns berechtigte Sorge bereiten sollten oder ob wir weiterhin bedenkenlos die frische Luft genießen können.
In diesem Podcast wollen wir gemeinsam einen Blick auf die Verbindung zwischen Umwelt und Gesundheit werfen, die oft nicht sofort sichtbar und vielleicht auch vielen gar nicht bewusst ist. Und damit herzlich willkommen zu der ersten Folge dieses neuen Podcasts mit dem Titel Pusteblume. Warum der Podcast so heißt und was euch hier erwartet, erfahrt ihr nach dem Intro.
Pusteblume. Umwelteinflüsse auf die Gesundheit einfach erklärt. Dies ist ein Podcast produziert von und mit Dr. Dietrich Plass und Chiara Santia im Auftrag des Umweltbundesamts. Was erwartet euch in diesem Podcast und wer sind wir überhaupt? Das sind, glaube ich, erstmal so die wichtigsten Fragen, die wir natürlich zuallererst beantworten wollen. Das Intro hat schon verraten, wie wir heißen, und zwar Chiara Santia und Dietrich Plass. Und wir begleiten euch in den nächsten 3 Folgen dieses Podcasts durch die Zusammenhänge von Umwelt und Gesundheit. Wir werden insbesondere über Feinstaub, aber auch das Zusammenspiel zwischen Wissenschaft und Politik in diesem Bereich sprechen. Nun aber erstmal zu uns. Dietrich, kannst du unseren Zuhörenden einmal einen Einblick geben, wer du bist?
Na sicher. Ich bin Dietrich. Von zu Hause aus bin ich Gesundheitswissenschaftler. Ich habe Gesundheitskommunikation und Public Health studiert. Danach habe ich meine Promotion angeschlossen und habe mich vor allem mit der Wirkung von Infektionskrankheiten auf die Gesundheit von ganzen Bevölkerungen beschäftigt. Hier war schon das Thema Krankheitslast, auf das wir in den nächsten Folgen noch eingehen werden, ein zentrales Thema. Ich arbeite seit 2014 als Wissenschaftler im Umweltbundesamt und beschäftige mich grundsätzlich mit den Auswirkungen von verschiedenen Umweltrisikofaktoren, also Feinstaub oder Chemikalien, insbesondere eben auf die Auswirkungen von diesen Stoffen auf die Gesundheit von Bevölkerung. Und das Thema Krankheitslast ist mir ein ganz besonderes Herzensthema, weil ich jetzt schon seit 15 Jahren auf diesem Gebiet arbeite.
Genau, und ich bin Chiara und der kommunikationswissenschaftliche Teil dieses Gespanns, würde ich sagen. Ich habe Publizistik studiert und dann Gesundheitskommunikation im Master. Im Zuge dieses Masters mache ich gerade mein Praktikum beim Umweltbundesamt und daraus entsteht auch dieser Podcast hier. So viel zu uns. Bevor wir aber wirklich inhaltlich loslegen, noch eine kurze Erklärung zum Podcast-Titel Pusteblume. Wir werden hier die Verbindung von Umwelt und Gesundheit erläutern und das Thema Feinstaub wird euch dabei immer wieder begegnen. Die Pusteblume symbolisiert also einerseits die Umwelt, andererseits das Atmen oder die Luft, auf die wir hier immer wieder beispielhaft zu sprechen kommen werden.
Ganz genau. Wir haben jetzt ein bisschen angeteasert und ihr wisst, was euch erwartet, aber hier nochmal eine kleine Zusammenfassung. Es wird 3 Folgen geben, die so etwa 20 bis 30 Minuten gehen werden und alle werden ein unterschiedliches Thema bearbeiten. Was aber immer gleich bleiben wird, ist, dass es um Umwelt und Gesundheit gehen wird. Also wie Einflüsse aus der Umwelt, beispielsweise Luftschadstoffe oder Lärm, die Gesundheit von einzelnen Personen, aber auch die Gesundheit ganzer Bevölkerung beeinträchtigen können. In dieser ersten Folge wollen wir grundsätzlich auf das Zusammenspiel zwischen Umwelt und Gesundheit eingehen. Wir wollen euch in diesem Podcast aber auch das Konzept der Krankheitslast näher bringen, mit dem einfach gesprochen die Auswirkungen verschiedener Umwelteinflüsse auf die Gesundheit ganzer Bevölkerung quantifiziert, also gezählt werden können. Außerdem erfahrt ihr ebenfalls etwas über die Global Burden of Disease Studie, das ist eine weltweite Studie, und das Zusammenspiel zwischen Wissenschaft und Politik, da werden wir auch drauf eingehen. Und natürlich werden wir das erstmal hier mit einem Schwerpunkt der Luftschadstoffe machen. Ihr werdet in diesem Podcast nicht nur unsere beiden Stimmen hören, das wäre vielleicht langweilig, sondern auch einige Expertinnen und Experten der unterschiedlichen Gebiete, die uns mit ihrem Fachwissen unterstützen werden. Auch in dieser Folge werdet ihr bereits eine erste Expertin hören. Wir hoffen, dass euch die Themen interessieren werden und dass ihr aus diesem Podcast etwas mitnehmen könnt. Bevor wir euch aber noch mehr dazu erzählen, was wir vorhaben, legen wir doch einfach mal los.
Erst einmal stellt sich ja die große Frage, was ist eigentlich Gesundheit und wann würde man sich selbst als gesund betrachten? Ist es das Nichtvorhandensein einer Erkrankung oder ist man dann gesund, wenn man leistungs- und arbeitsfähig ist und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann? Ist Gesundheit ein subjektives oder objektives Konstrukt? All diese Fragen werden tatsächlich auch in der Wissenschaft ganz unterschiedlich beantwortet. Allerdings gibt es eine Definition der Gesundheit, die bereits 1948 entwickelt wurde und bis heute in der Gesundheitsforschung wohl ja, die bekannteste ist. Es ist die der Weltgesundheitsorganisation und wir wollen diese hier einfach mal Wort für Wort wiedergeben. Gesundheit ist der Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit und Gebrechen. Das Erreichen des höchstmöglichen Gesundheitsniveaus ist eines der Grundrechte jedes Menschen, ohne Unterschied der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion, der politischen Überzeugung, der wirtschaftlichen oder sozialen Stellung. Hier wird ein Punkt aufgegriffen, den ich vorher noch gar nicht benannt hatte, und zwar der soziale Aspekt. Laut der WHO ist Gesundheit nämlich kein rein biomedizinisches Konstrukt, sondern das Wohlbefinden ist in allen Lebensbereichen nötig, um gesund zu sein.
Nach dieser Beschreibung muss natürlich super viel zusammenpassen, damit man wirklich als gesund gilt, oder?
Ja, das ist tatsächlich auch ein Kritikpunkt daran, denn wie du gerade schon angedeutet hast, wann fühlt man sich schon mal in all diesen Lebensbereichen vollständig? So heißt es ja in der Beschreibung wohl. Das ist also ein eher schwer zu erreichender Zustand, der dazu auch noch nicht unbedingt messbar ist, weil die Definition sehr breit ist. Trotz dieser Kritik ist die WHO-Definition für Gesundheit sehr weit verbreitet und greift zudem wichtige Aspekte wie das soziale Wohlbefinden mit auf. Ein weiterer Aspekt, der sich sehr stark auf unsere Gesundheit auswirken kann und deshalb unter anderem Hauptthema dieses Podcasts ist, ist die Umwelt bzw. Umwelteinflüsse. Dazu zählt alles, was sowohl aus der lebenden als auch der nicht lebenden Umwelt auf den menschlichen Körper wirkt. Was genau meine ich damit? Zu Einflüssen aus der lebenden Umwelt zählen beispielsweise Krankheiten, die von Tieren übertragen werden. Faktoren aus der nicht lebenden Umwelt sind hingegen zum Beispiel Luftschadstoffe oder auch Lärm. Diese Beispiele lassen euch vielleicht jetzt zu dem Schluss kommen, dass Umweltfaktoren immer etwas Negatives sind. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Dietrich, vielleicht kannst du mir mal eine Alltagssituation nennen und wir zeigen dann, dass das Rausgehen in die Umwelt tatsächlich auch sehr viele positive Aspekte mit sich bringt.
Okay, wie wär's mit einem Spaziergang in der Sonne? Vielleicht nicht in der Stadt, sondern eher im Wald.
Das ist tatsächlich ein ganz hervorragendes Beispiel, weil das einige gesundheitsfördernde Faktoren vereint. Schließt jetzt einfach mal die Augen und stellt euch vor, wie ihr durch einen Wald lauft. Die Luft ist sauberer als in der Stadt, der Sauerstoffanteil höher, der Schadstoffgehalt niedriger. Euer Blutdruck und die Herzfrequenz sinken, der Stoffwechsel wird angeregt. Solltet ihr euch regelmäßig im Wald aufhalten, wird außerdem euer Immunsystem gestärkt. Die ruhige Umgebung im Vergleich zum Stadtlärm beruhigt euch und ihr merkt, wie euer Stresslevel sinkt. Die Sonnenstrahlen scheinen euch ins Gesicht und sorgen dafür, dass Vitamin D gebildet wird und eure Laune hält sich direkt auf. Ihr seht also, Natur bringt sehr viel Positives für unsere Gesundheit mit sich. Um euch aber zu zeigen, wie schmal der Grat zwischen positiven und negativen gesundheitlichen Auswirkungen sein kann, bleiben wir einfach mal bei demselben Beispiel. Euer Waldspaziergang ist vorbei und am nächsten Tag wacht ihr mit einem knallroten Gesicht auf. Da wart ihr wahrscheinlich zu lange ohne Sonnenschutz unterwegs und habt euch einen heftigen Sonnenbrand geholt. Später kann das starke Folgen für eure Gesundheit haben, denn langfristig führt wiederholter Sonnenbrand zu einem erhöhten Hautkrebsrisiko. So schön die Umwelt also auch ist, sie birgt auch Risikofaktoren, selbst wenn sie völlig intakt wäre. Wie hoch das Risiko für die Gesundheit ist, hängt unter anderem davon ab, wie lange und häufig jemand dem jeweiligen Umwelteinfluss ausgesetzt ist. Also vom sogenannten Expositionsgrad. Was das genau ist, erklärt euch Dietrich in unserer Kategorie Luftpost.
In dieser Kategorie gehen wir auf Definitionen von wissenschaftlichen Konstrukten ein. Heute beispielsweise geht es um den Begriff Exposition. Vielleicht ist das Wort einigen bereits bekannt, aber falls nicht, wir helfen euch und erklären einfach, was damit gemeint ist. Eine Exposition kann man in unserem Fall folgendermaßen definieren. Es ist das Ausgesetztsein eines Menschen gegenüber unterschiedlichen Faktoren, die gesundheitsschädlich, aber auch gesundheitsfördernd sein können. Und dabei kann die Stärke der Exposition, der sogenannte Expositionsgrad, variieren. Jemand, der in der Stadt lebt, ist den meisten Luftschadstoffen in der Regel beispielsweise stärker ausgesetzt als jemand, der auf dem Land lebt, wo fast keine Autos fahren und keine Industrieanlagen in der Nähe sind. Es gibt ebenfalls unterschiedliche Wege, über die eine Exposition stattfinden kann. Das sind die sogenannten Expositionspfade. Davon gibt es drei. Eine orale Exposition findet bei Aufnahme über den Mund statt. Das heißt also, wenn man beispielsweise Nahrung aufnimmt, also was isst. Außerdem gibt es den inhalativen Pfad, der über die Atemwege stattfindet, also wenn man einatmet. Das ist insbesondere beim Feinstaub so. Das ist ein Thema, auf das wir auch im weiteren Verlauf des Podcasts zu sprechen kommen werden. Und zuletzt gibt es den dermalen Expositionspfad. Das ist der, wo die Exposition über die Haut geht. Über alle diese Pfade können Schadstoffe in den Körper gelangen.
Wie kann man denn aber feststellen, wie stark der Mensch mit Schadstoffen belastet ist?
Grundsätzlich würde ich sagen, gibt es dafür verschiedene Möglichkeiten, von denen ich euch aber nur zwei hier vorstellen möchte. Zum einen das Human-Biomonitoring. Dabei werden menschliche Körperflüssigkeit und Gewebe, sprich Blut, Urin, Muttermilch, aber auch Haare oder Zähne, auf Schadstoffe untersucht. So kann festgestellt werden, wie belastet der einzelne Mensch ist oder auch ganze Bevölkerungsgruppen. Beispielsweise wird mit dem Human-Biomonitoring untersucht, wie viel Blei im Blut oder im Urin von Einzelpersonen oder bestimmten Gruppen der Bevölkerung nachgewiesen werden kann. Blei im Blut kann beispielsweise zu Schäden der Niere führen. Das heißt also, wenn man Blei aufnimmt, kann es sich einfach negativ auf den Körper auswirken. Blei wirkt grundsätzlich in allen Konzentrationen toxisch. Das heißt, dass auch geringe Mengen sich negativ auf körpereigene Prozesse auswirken können und somit sich negativ auf die Gesundheit auswirken. Zum anderen gibt es die sogenannte Expositionsschätzung, bei der die Frage gestellt wird, welchen Einflüssen die Menschen wie stark ausgesetzt sind. Es ist nicht oder nur sehr schwer möglich, die individuelle Exposition zu erfassen. Stellt euch einfach vor, dass ihr jahrelang mit einem transportablen Feinstaubmessgerät rumlaufen müsstet. Auch wenn es klein ist, so ist es ziemlich unrealistisch, dass das so ablaufen könnte. So könnte man zwar euren individuellen Expositionspfad schätzen, jedoch ist das sehr weit von der Realität entfernt. Vor allen Dingen ist sowas auch nicht in großen Studien umsetzbar. Wenn wir von epidemiologischen Studien sprechen, so kann man nicht ganz viele Menschen mit so einem Sensor ausstatten und diese Person dann auch über sehr, sehr lange Zeiten begleiten. Deshalb werden meist Messungen und eine Schätzmethode mittels mathematischer Modelle genutzt, um daraus die Exposition der Bevölkerung abzuleiten. Bei der Expositionsschätzung betrachtet man alle möglichen Expositionspfade, über die ein bestimmter Schadstoff in den Körper gelangen kann, und das geschieht dann über die Annahmen zu bestimmten Aufnahmemengen. Am Ende hat man praktisch eine Summe der Pfade, die der Belastung des Menschen entspricht. Dies ist aber nur der erste Schritt, denn die gesundheitliche Wirkung der Exposition ist hiermit längst noch nicht geklärt. Wir wollen aber anhand des Beispiels Feinstaub euch mal zeigen, was im Körper eigentlich passiert, wenn man Feinstaub einatmet und welche gesundheitlichen Folgen das haben kann.
Die Luftqualität und ihre Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung ist in den letzten Jahren immer mehr in den Fokus gerückt. Lasst uns daher einen näheren Blick darauf werfen, was mit dem eingeatmeten Feinstaub in unserem Körper passiert, aber auch welche Richtlinien es gibt, um die Feinstaubkonzentration in der Außenluft zu regulieren. Generell ist erstmal zu sagen, dass Feinstaub bei weitem nicht der einzige Schadstoff in unserer Luft ist. Ozon und Stickstoffdioxid sind nur einige weitere Beispiele von Stoffen, die unsere Luft verschmutzen. Wir konzentrieren uns aber in diesem Podcast auf Feinstaub als Schadstoff. Bevor wir gleich unseren ersten Gast begrüßen dürfen, vorher ein paar Infos zu Feinstaub allgemein, denn Staub ist nicht gleich Staub. Es gibt eine Einteilung von Feinstaub basierend auf der Partikelgröße. Zum einen gibt es PM10. Die Abkürzung PM kommt vom englischen Begriff für Feinstaub, Particulate Matter. Die 10 steht für die Partikelgröße, das heißt, unter die Kategorie PM10 fallen alle Feinstaubpartikel bis zu einem Durchmesser von 10 Mikrometer. Um einmal die Dimension dieser Größe darzustellen, 1 Millimeter entsprechen 1000 Mikrometer. Wir reden hier also von Partikeln, die wir nicht sehen können, weil sie einfach zu klein sind. Es geht aber auch tatsächlich noch viel kleiner, denn eine weitere Fraktion, so nennt man die unterschiedlichen Größeneinteilungen des Feinstaubs, ist PM2,5. Ihr könnt es vermutlich schon erraten, hierunter fällt Feinstaub bis zu einem Durchmesser von 2,5 Mikrometer. Dann gibt es noch die ultrafeinen Partikel, die mit einem Durchmesser kleiner als 0,1 Mikrometer die kleinste Form des Feinstaubs darstellen.
Ich denke, interessiert jetzt bestimmt viele, wie Feinstaub überhaupt entsteht oder wo er herkommt. Also ob damit der Staub im Wohnzimmer gemeint ist, der sich ablagert, oder ob es sich darum handelt, was beispielsweise aus dem Auspuff von Autos rauskommt. Was ist es denn nun?
Also erstmal gibt es grundsätzlich zwei Entstehungsquellen. Zum einen die natürlichen Emissionsquellen wie Vulkanausbrüche oder Waldbrände. Durch die Verbrennungsvorgänge gelangen dann nämlich Schadstoffe, unter anderem Feinstaub, in die Luft. Und dann gibt es auch die menschengemachte Entstehung. Dazu zählen Verbrennungen in der Industrie oder im Verkehr, also auch dein Beispiel mit dem Auspuff, aber zum Beispiel auch Zigarettenrauch. Der störende Staub auf dem Wohnzimmerschrank fällt nicht unter die Definition von Feinstaub, denn ihr könnt ihn ja sehen, das heißt, die Partikel sind generell erstmal zu groß, um zum Feinstaub dazu zu zählen. Für Feinstaub gilt, und das haben bereits viele Studien gezeigt, dass bereits eine niedrige Konzentration in der Atemluft die Gesundheit beeinträchtigen kann. Die WHO hat 2021 die Empfehlung für Feinstaubrichtwerte aktualisiert, die zum Schutz der Gesundheit nicht überschritten werden sollten. Für PM2,5 liegt dieser Wert bei 5 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft im Jahresdurchschnitt.
Ich glaube, es ist auch nochmal wichtig, diese Maßeinheit nochmal einzuordnen, denn es ist ja keine Maßeinheit, die man ständig im Alltag hört, also Mikrogramm pro Kubikmeter. Was ist das überhaupt? Ihr könnt euch auch hier mal einen Würfel vorstellen, der Seitenlängen einmal einen Meter hat. Und da drin wäre zum Beispiel Luft. Und in diesem Kubikmeter Luft darf zum Beispiel nur eine ganz bestimmte Menge Feinstaub drin sein. Ausgedrückt eben durch seine Masse, also auch sein Gewicht. Wenn wir beim Beispiel PM2,5 bleiben, sind es laut WHO-Richtlinie 5 Mikrogramm Feinstaub, die in eurem Würfel maximal vorhanden sein dürfen. Allerdings ist dieser Wert ein Jahresmittel, also der Durchschnitt für das gesamte Jahr.
Der aktualisierte Richtwert von 5 Mikrogramm pro Kubikmeter ist im Vergleich zu den vorherigen WHO-Richtlinien nur noch halb so hoch, was verdeutlicht, wie wichtig eine möglichst geringe Feinstaubbelastung unserer Atemluft ist. Außerdem hat auch die EU reagiert und sich erst vor kurzem auf eine neue Luftqualitätsrichtlinie geeinigt, die aber noch nicht rechtskräftig ist. Bei PM2,5 liegt der Grenzwert aktuell noch bei 25 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft pro Jahr. Nach der neuen Einigung soll es bis 2030 nur noch 10 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft sein. Damit liegt der Grenzwert allerdings noch ein Stück weit höher als der Richtwert der WHO. Hierbei muss man aber auch beachten, dass bei den Verhandlungen in der EU außer den gesundheitlichen Aspekten natürlich andere Aspekte wie Machbarkeit, Wirtschaftlichkeit und so weiter berücksichtigt werden müssen. Aber im Vergleich zu den bisherigen EU-Werten ist mit der neuen EU-Richtlinie auf jeden Fall eine Annäherung an die WHO zu erkennen. Ich glaube, jetzt ist es Zeit, uns auch mit den Auswirkungen von Feinstaub auf den Körper zu beschäftigen. Und damit darf ich unsere erste Expertin Miriam Tobolik begrüßen. Sie ist Mitarbeiterin im Fachgebiet Umweltmedizin und gesundheitliche Bewertung beim Umweltbundesamt, arbeitet seit mehreren Jahren zum Thema Feinstaub und kann uns deshalb einen Einblick in das Zusammenspiel von Feinstaub und Gesundheit geben. Herzlich willkommen, Miriam, und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und ein paar Fragen beantwortest. Grundsätzlich würde mich erstmal interessieren, was genau passiert denn, wenn wir Feinstaub einatmen?
Das kommt so ein bisschen drauf an, was für Feinstaub wir einatmen. Denn Feinstaub ist ja nicht gleich Feinstaub, sondern es kommt drauf an, wie groß der Feinstaub ist. Und zwar gibt es die gröberen Partikel, die atmen wir ein, aber ein Großteil davon wird bereits in der Nase und in unseren Nasenhärchen abgefangen oder auch in den oberen Atemwegen. Und wenn es zu Wirkungen kommt bei sogenannten PM10, dann ist es eher in den oberen Atemwegen. Wenn wir dann zu dem bisschen kleineren Feinstaub gehen, das ist PM2,5, der kommt dann bis in unsere Bronchien und Bronchiolen. Das ist ein Teil der Verästelung der Lunge. So, und da kann es dann zu Entzündungsreaktionen kommen. Und dann gibt es noch den Ultrafeinstaub. Der ist noch viel kleiner, den können wir ja gar nicht mit unserem Auge sehen. Und weil der so klein ist, kann der bis in die Alveolen, also das sind die Lungenbläschen, vordringen und kann da dann zu Entzündungsreaktionen führen oder kann sogar über die Alveolen ins Blut übergehen und wird dann über das Blut zu anderen Organen transportiert. Deswegen, es hängt immer so ein bisschen von der Größe ab. Was wir auch sagen ist, je kleiner die Partikel sind, desto tiefer können wir sie einatmen und desto unwahrscheinlicher ist es dann auch wieder, dass wir sie ausatmen. Und deswegen können sie dann auch nochmal Effekte verursachen. Was genau sie dann in unserer Lunge machen ist, sie lösen Entzündungen aus. Also unsere Reinigungszellen in der Lunge erkennen den Feinstaub als einen Fremdkörper, bekämpfen ihn dann und das wiederum führt dann zu Stress und oxidativem Stress in unserer Lunge. Und das sind so gesehen Entzündungsreaktionen und halten diese an. Und das ist wirklich über einen ganz, ganz längeren Zeitraum. Dann kommt es zur Erkrankung. Also dann zum Beispiel kommt es zu Reizungen in den Atemwegen. Und wenn das dann wieder länger anhält, dann kann es auch zu schwerwiegenden Erkrankungen wie Lungenkrebs führen. Aber dafür muss die Belastung über Jahre und Jahrzehnte vorliegen.
Das ist total interessant, weil wenn man sich ja beispielsweise die Richt- und Grenzwerte anguckt für Feinstaub, hat man verschiedene Werte, je nachdem, welche Fraktion gemeint ist. Ist da quasi auch dieser Zusammenhang gegeben? Also, dass man sagt, die gesundheitlichen Auswirkungen sind unterschiedlich, je nachdem, wie groß die Partikel sind und entsprechend passen wir die Richtwerte an oder spielen hier noch andere Dinge mit ein?
Ja, bei den Grenzwerten oder in dem Fall sind es die Richtwerte, hängt es davon ab, wie gut die Evidenz ist. Und wir haben am meisten Studien zu PM2,5 und deswegen ist dazu auch der Grenzwert so gesehen und auch der Richtwert am strengsten. Jetzt ist es aber auch so, dass Teil vom PM10 ist PM2,5. So, deswegen gehört das immer mit zu der so gesehen größeren Fraktion. Aber wie gesagt, die beste Evidenzlage haben wir gerade im Moment zu PM2,5. Zu Ultrafeinstaub wissen wir noch gar nicht so viel. Da wissen wir eher was aus Tierstudien. Da brauchen wir dann noch mehr epidemiologische Langzeitstudien, um da wirklich auch irgendwann hoffentlich mal einen Richtwert ableiten zu können.
Du hast gerade auch schon ein bisschen die gesundheitlichen Auswirkungen angesprochen, also die konkreten Erkrankungen zum Beispiel. Wenn man jetzt wirklich über Jahre hinweg ständig dem Feinstaub ausgesetzt ist, was können dann für gesundheitliche Auswirkungen passieren? Welche Erkrankungen sind da die Folge?
Ja, das ist eine relativ große Bandbreite. Wir fangen erstmal in der Lunge an, weil das ist ja der Ort, wo als erstes die Wirkung auch auftritt. Und das kann, wie gesagt, über diesen ständigen Entzündungsprozess, dem oxidativen Stress in der Lunge und wenn der ganz lange vorhält, kann es zu sogenannten chronischen obstruktiven Lungenerkrankungen kommen. Die kennen wir auch durch, zum Beispiel, wenn jemand ganz, ganz viel raucht, können die auch entstehen. Aber die werden auch durch Feinstaub oder stehen mit der Feinstaubbelastung in Zusammenhang. Dann ist es auch noch Lungenkrebs. So, wenn wir ganz lang, genau, Feinstaub ausgesetzt sind, kann es zu Lungenkrebs führen. Darüber hinaus hat es auch Auswirkungen auf unser Herz-Kreislauf-System, dass es zum Beispiel zu Schlaganfällen kommt. Es hat aber sogar auch auf unsere Bauchspeicheldrüse einen Effekt. Dadurch, dass es, wie gesagt, über das Blut kann der Feinstaub in alle Organe gelangen und dadurch auch auf die Bauchspeicheldrüse wirken. Und das wiederum fördert dann Diabetes mellitus Typ 2. Es hat aber auch kognitive Effekte. Da ist die Studienlage nicht ganz so gut wie jetzt zum Beispiel zu Lungenkrebs. Aber auch, dass es zum Beispiel mit Demenz in Zusammenhang steht. Wir wissen aus Studien, dass es auch auf ungeborene Kinder einen Einfluss hat. Das heißt, wenn Menschen in der Schwangerschaft hohen Feinstaubwerten ausgesetzt sind, hat das Effekte auf zum Beispiel das Geburtsgewicht oder auch den Geburtszeitraum. Wir wissen aber auch aus Langzeitstudien, dass es zu Mortalität, also einem Versterben durch Feinstaubbelastung kommen kann.
Liegt dem dann immer eine Erkrankung zugrunde oder ist es allgemein die Entzündung, die entsteht, die dann auch zum Tod führen kann?
Nee, das ist wirklich diese ganz lange Kette. Da steht dann noch eine Erkrankung dazwischen. Ganz oft kommt es zu Vorerkrankungen. Erstmal, ne, dass die Lunge dann belastet ist und dass man dann zum Beispiel eingeschränkte Lungenfunktion hat. Dann kommt es zu einer weiteren Erkrankung, die dann wieder Herz-Kreislauf-Erkrankungen begünstigt. Und dann kommt es zum Schlaganfall und dann zum Beispiel verstirbt man dann daran. Das ist definitiv diese relativ lange Kette. Es ist nicht so, dass wir Feinstaub ausgesetzt sind und sofort sterben. Nee, das ist wirklich, das hat einen gesamten Effekt auf den Organismus.
Möchtest du sonst noch irgendetwas loswerden in Bezug auf Feinstaub und die Auswirkungen auf die Gesundheit?
Ein Effekt, den wir noch nicht angesprochen hatten, der aber, glaube ich, ganz wichtig beim Feinstaub ist, ist, dass der Feinstaub wirkt, weil der Feinstaub klein ist. Das heißt, wir atmen den ein und dann hat er einen Effekt auf die Lunge, einfach nur, weil er da und klein ist. Dann hat Feinstaub aber auch einen sogenannten Carrier-Effekt, also Trägereffekt. Das heißt, dass andere Partikel an dem Feinstaub anhaften und dadurch in unsere Lunge transportiert werden. Das sind dann insbesondere Schwermetalle. Und Schwermetalle wiederum sind hochkrebserregend. Das ist zum Beispiel ein Teil vom Feinstaub ist Ruß. Der entsteht zum Beispiel durch Verbrennung, durch den Autoverkehr. Und der ist super schädlich für unsere Lunge und der kommt viel tiefer durch den Feinstaub. Das Gleiche, wissen wir, kann auch durch Viren oder Bakterien sein. So, das heißt, der Feinstaub trägt das in unsere Lunge. Gleiche mit Pollen, das sind wir gerade am Untersuchen. Das heißt, eine erhöhte Feinstaubbelastung plus Pollen löst einen schlimmeren Allergieanfall aus. So, das heißt, der Feinstaub da auch nochmal eine andere Wirkung hat, dadurch, dass er andere Stoffe in unsere Lunge trägt.
Gibt es sonst noch andere neue Studien, sag ich mal, oder neue Untersuchungen, die jetzt gerade stattfinden, von denen du uns erzählen kannst?
Genau, ich könnte noch eine Sache zum Ultrafeinstaub sagen. Der ist, wie gesagt, noch nicht so gut untersucht, aber da ist auch eine Hypothese, dass wir den einatmen und dass dieser über den Riechnerv, also in unserer Nase, direkt ins Gehirn transportiert wird. Also, dass er nicht diesen Weg über die Lunge macht und übers Blut dann zum Gehirn, weil da gibt es nochmal eine Schranke dazwischen, sondern es gibt auch die Hypothese aus Tierstudien, die können mit Menschen nicht direkt belegt werden, aber aus Tierstudien entstand die Hypothese, dass wir über unseren Riechnerv diese Ultrafeinpartikel direkt in unser Gehirn gelangen können. Genau, und da dann natürlich Auswirkungen haben. Genau, das ist auch noch so eine Route, sage ich mal, wie der Feinstaub zu gesundheitlichen Wirkungen führen kann.
Ist das denn etwas, was zurzeit auch schon untersucht wird am Menschen?
Ja, über andere Studiendesigns. Das ist ja immer so, um einen Stoff bewerten zu können, brauchen wir ganz viele verschiedene Studiendesigns. Und das eine ist tierexperimentelle Studien oder auch Zelluntersuchungen, das machen wir ja auch bei uns im Labor. Das heißt zum Beispiel, ich habe Blut gespendet und dann wird geguckt, wie reagiert mein Blut, wenn zum Beispiel das mit dem Feinstaub exponiert wird. Also was für Entzündungsreaktionen zeigt das Blut bei dieser Feinstaubbelastung? Aber auch epidemiologische Langzeitstudien. Wir brauchen diese Vielzahl an Studien, um nachher rauszubekommen, was ist jetzt wirklich der Effekt von den ultrafeinen Partikeln, was ist der von den gröberen und was von dem ganz groben Staub. So, weil wir müssen die trennen, um nachher Richtwerte oder auch dann Grenzwerte ableiten zu können.
Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte für uns? Irgendwas, was du noch loswerden möchtest?
Eine Sache, die mir beim Feinstaub auch noch wichtig ist zu sagen, ist, dass wir zwar alle dem Feinstaub so gesehen ausgesetzt sind, weil er ja einfach ubiquitär in der Luft vorhanden ist, sich aber unterschiedlich auswirkt. Das heißt, es gibt vulnerable Gruppen, das sind besonders sensible Gruppen. Das sind insbesondere Kinder, weil deren System, ganzer Körper, sich noch in der Entwicklung befindet und die Lunge ja noch wächst. Plus, die atmen im Verhältnis zu ihrem Körper viel mehr ein. Und sie atmen auch mehr, weil sie viel mehr in Bewegung sind und deswegen sind sie besonders belastet. Dann noch insbesondere Menschen mit vorgeschädigten Atemwegen. Hier einmal das Beispiel, ein Mensch, der Asthma hat. Wenn er Feinstaub einatmet, dann setzen sich diese Partikel in die Bronchien, das sind wie gesagt die Verästelungen in der Lunge, und die ziehen sich dann zusammen. Und der hat oder die hat dann eine Kurzatmigkeit. Bei jemandem, der kein Asthma als Vorerkrankung hat, die Person hat gar kein Problem. Aber wie gesagt, dadurch, dass sich das da festsetzt, kommt zu so einer Kurzatmigkeit, was sehr unangenehm ist für die Lunge. Deswegen sind Menschen mit vorgeschädigten Atemwegen nochmal insbesondere betroffen. Und ältere Menschen, weil ältere Menschen, die haben viele Erkrankungen und die Lunge ist oft auch nicht mehr ganz so stark, leiden die auch insbesondere unter dann einer erhöhten Feinstaubbelastung.
Vielen Dank, Miriam Tobalek, für diesen medizinischen Einblick. Wie genau sehen denn die gerade genannten Auswirkungen denn nun in Zahlen für die gesamte Bevölkerung Deutschlands aus? Dietrich, vielleicht kannst du uns da ein paar Infos mitteilen.
Ja, gerne. Wir nehmen mal das Jahr 2018, denn dafür liegen uns Ergebnisse vor. Dort gingen rund 291.000 gesunde Lebensjahre in der Bevölkerung Deutschlands aufgrund von Feinstaub in der Außenluft verloren. Diese Zahl setzt sich zusammen aus den Jahren, die Menschen verlieren, weil sie an einer feinstaubbedingten Erkrankung wie Lungenkrebs verstarben oder weil sie aufgrund einer feinstaubbedingten Erkrankung mit einer eingeschränkten Gesundheit gelebt haben. Im Jahr 2020 waren 18% der deutschen Bevölkerung einer höheren Feinstaubbelastung ausgesetzt, als die damalige WHO-Richtlinie für PM2,5 mit 10 Mikrogramm im Jahresdurchschnitt vorgab. Dieser Wert entspricht exakt dem von der EU vorgeschlagenen neuen Grenzwert, der ab 2030 verbindlich eingeführt werden soll. Durch die Aktualisierung der WHO-Empfehlung für PM2,5 von nur noch 5 Mikrogramm pro Kubikmeter liegen nun allerdings fast 100% der deutschen Bevölkerung überhalb dieses WHO-Richtwerts. Das heißt also, wir haben hier eine deutliche Richtwertüberschreitung.
Das klingt ehrlich gesagt ziemlich besorgniserregend, wenn du sagst 100% der deutschen Bevölkerung. Ist die Feinstaubkonzentration denn in den letzten Jahren stark angestiegen oder wie sieht der Verlauf hier aus?
Na, erstmal stimme ich dir zu. Das sind natürlich besorgniserregende aktuelle Zahlen, weil da Lebensjahre verloren gehen. Allerdings gibt es dennoch einen positiven Trend zu verzeichnen, wenn wir einen Blick zurück in die Vergangenheit werfen. Im Vergleich zu den 90er Jahren sind die PM2,5 Feinstaubkonzentrationen in Deutschland deutlich gesunken. Und auch im Vergleich zu 2010 wird 2018 eine Reduktion der verlorenen gesunden Lebensjahre um 25% deutlich. Diese erfreuliche Entwicklung zeigt, dass Maßnahmen zur Reduzierung der Luftverschmutzung und Umweltschutzinitiativen in den letzten Jahrzehnten durchaus positive Auswirkungen hatten. Es ist wichtig, diesen Fortschritt anzuerkennen und sich bewusst zu machen, dass trotz der aktuellen Herausforderungen bereits bedeutende Schritte in die richtige Richtung unternommen wurden. Trotzdem ist die aktuelle Krankheitslast nicht vernachlässigbar. Das sieht man vor allen Dingen darin, dass man sich neulich auf eine neue EU-Richtlinie mit strengeren Grenzwerten geeignet hat. Man will also die Gesundheit der Menschen in Europa noch besser schützen.
Da hast du recht, es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung und mit der Einigung wurde auf jeden Fall ein Meilenstein erreicht. Ich bin gespannt, ob es irgendwann mal eine Übereinstimmung der WHO-Richtwerte und der EU-Grenzwerte geben wird. Wir sind fast am Ende dieser Folge angelangt und man muss sagen, dass wir ja auch über nicht so erfreuliche Dinge gesprochen haben, wie die Auswirkungen von Feinstaub auf unsere Gesundheit. Da kommt man aber nicht drum rum, wenn man ein Thema objektiv betrachtet und auch darüber berichten möchte. Trotzdem möchten wir aber abschließend nochmal daran erinnern, dass die Umwelt gleichzeitig auch einen erheblichen positiven Einfluss auf unsere Gesundheit haben kann. Grüne, saubere Umgebungen, Flüsse und Seen und frische Luft tragen maßgeblich dazu bei, unser Wohlbefinden zu steigern. Der Aufenthalt in der Natur reduziert Stress, fördert die Konzentration und stärkt das Immunsystem. Das beruhigende Rauschen eines Waldes oder der erfrischende Duft nach einem Regenschauer. Diese natürlichen Elemente können regelrecht Balsam für Geist und Körper sein. Es ist wichtig, sich dieser positiven Aspekte bewusst zu sein und sie zu schätzen. Und falls ihr im Laufe der Folge den Gedanken hattet, dann gehe ich einfach gar nicht mehr raus, wenn die Luft so schlecht ist. Da müssen wir ein bisschen dagegen sprechen, denn die gesundheitsfördernden Faktoren der Umwelt überwiegen zumeist die gefährdenden. Und ehrlich gesagt, wenn ihr auf der Couch liegt, keinen Sonnenstrahl abbekommt und euch den ganzen Tag nicht bewegt, dann fördert ihr eure Gesundheit ganz sicher auch nicht.
Nee, ganz bestimmt nicht. Deshalb geht raus, hört den Podcast vielleicht beim Spazierengehen durch den Wald. Generell möchten wir euch in den 3 Podcast-Folgen anregen, über Umwelteinflüsse nachzudenken und euch einfach darüber zu informieren. Das Umweltbundesamt ist hier zum Beispiel eine gute Anlaufstelle. Unter dem Leitspruch für Mensch und Umwelt hat sich das UBA zur Aufgabe gemacht, für eine Umwelt einzutreten, in der Menschen von gesundheitsschädlichen Umwelteinwirkungen möglichst gut geschützt sind. Dabei wird eine große Breite an Themen behandelt. Von A wie Abfallvermeidung bis Z wie Zulassung von Pflanzenschutzmitteln. Das UBA ist die zentrale Umweltbehörde in Deutschland und erfasst den Zustand der Umwelt und die Auswirkungen von Umweltrisiken auf die Bevölkerungsgesundheit. Und daraus leiten wir dann auch Handlungsbedarfe und Lösungen ab, die dann in die Politik getragen werden. Ein besonderes Augenmerk soll abschließend noch auf das Fachgebiet gelegt werden, in dem ich arbeite. Dass wir Feinstaub in diesem Podcast öfter als Beispiel nennen, kommt nicht von ungefähr. Denn das ist ein Thema, welches in dem Fachgebiet von hoher Bedeutung ist. Denn Feinstaub ist der relevanteste Luftschadstoff und einer der wichtigsten Umweltrisikofaktoren für die Gesundheit. In Deutschland, aber auch weltweit. In unserem Fachgebiet wird ebenfalls das Konzept der Krankheitslast für unterschiedliche Umwelteinflüsse und Folgeerkrankungen eingesetzt. Soviel zum UBA und jetzt noch ein Ausblick auf die nächste Folge.
Wenn ihr diesen Jingle hört, dann wisst ihr, dass nun ein kurzer Einblick in die nächste Folge kommt. Dietrich hat gerade das Konzept der Krankheitslast bereits kurz angesprochen. Das war ein kleiner Teaser für die nächste Folge, denn da erklären wir euch, was es damit auf sich hat. Heute haben wir ja sehr viel über die Auswirkungen von Umwelteinflüssen auf die Gesundheit gesprochen. Aber wie kann man das in Betrachtung der Gesamtbevölkerung messen? Woher wissen wir, wie risikobehaftet ein Umweltfaktor wirklich ist? Das werdet ihr nächstes Mal erfahren. Dann erwartet euch natürlich auch wieder ein toller Gast und viele Infos zu spannenden Themen. Macht's gut!
Tschüss! Tschüss.